Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge vom Voll inne Podcast, also Wayne Gretzky unter der Podcast-Folge. Und ja, mit mir im Studio heute ist mein Lieblings-Eierkopf, der André.
Hoi André. Ja, schöne Vorstellung. Bin ich das erste Mal jetzt mit der kurzen Arm Podcast machen?
Nein, ist ja zum zweiten Mal. Aber es hat sich ja am Wochenende herausgestellt, dass dich ein guter Kollege von uns einen Eierkopf nennt.
Also ja, gut, gell? Es ist lustig, wie die Frisur oder einfach allgemein Frisuren polarisieren. Ja, auf jeden Fall ist es ja eigentlich völlig egal. Ich bin einfach froh, bin ich noch in einer Welt oder habe ich einen Job sozusagen, wo ich kann machen mit meinen Haaren, was ich will.
Ja, der David Beckham unter den Ruderer eigentlich.
schön wär's. Also komm, stell deine Frage.
Also André, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, ich habe es dir schon im Vorfeld gesagt. Ich habe dir die Frage nicht gesagt, aber ich habe gesagt, es gibt so verschiedene Stufen.
Ja.
Und ich gehe sie verleihen.
Also du stellst mir drei Fragen?
Nein, ich stelle dir eine Frage.
Okay, ist gut.
Aber André, was für ein Sportgerät würdest du dir kaufen, wenn du Fuck You Money hättest?
Also Fuck You Money ist einfach...
Ich habe so viel Geld, das ist scheißegal. Was
ja. Ja, okay. Was für ein Sportgerät?
Also soll ich dir sagen, wie ich auf die Frage gekommen bin?
Erzähl mal deinen Hintergrund, ja.
Ich habe gesehen, dass Versace jetzt einen Paddelschläger auf den Markt gebracht hat.
Oh mein
für
Gott.
1300 Stutz. Und ich habe gefunden, ja, wenn ich Fuck You Money hätte, würde ich das kaufen.
Okay, was ich auch gesehen habe letzte Woche, ist, dass Aston Martin und Lotus, die machen jetzt auch Rennvelos für etwa 25'000 Franken.
Geil.
Also richtig optimiert. Also ich weiß nicht, wie man ein Velo noch mehr optimieren kann, als es von einem Tour de France Velo schon gemacht wird. Aber ja, auf jeden Fall, es wäre glaube ich nicht ein Velo für 25'000 Franken, sondern ich würde mal sagen, wahrscheinlich ein Formel 1 Auto.
Geil.
Oder?
Das ist alt.
Ja, das muss ich mir noch überlegen, aber ich meine, das ist per se ein Sportgerät.
Ja.
Und es ist fucking teuer.
Ja.
Also ich glaube, das hätte schon am meisten Freude, muss ich sagen, ja.
Also ihr seht, der eine kauft sich ein Formel 1 Auto, der andere einen Paddelschläger.
Geil.
Ja, André, du hast diese Woche etwas gehabt auf dem Programm. Und bist, glaube ich, ziemlich erfolgreich gewesen. Aber erzähl es doch selber schnell.
Ja, das mehr. Ist gut, dass du das ansprichst. Was nicht, letztes Mal haben wir ja eine Folge mit dem Matt gehabt, darum gar nicht über unseren persönlichen Rückblick geredet. Genau, es war unsere Testwoche. Testwoche im Rudern. Das war intern gewesen, und zwar besteht die aus einem Ergo-Test, 5-Kilometer-Test und aus einem Langstreckenrennen über 6 Kilometer. Wo ja in Mulhouse in Frankreich stattfindet. Und ja, ich hatte eine gute Woche. Ergo-Test war recht gut. Habe ich nicht mehr ganz alte Bestzeiten können erreichen, aber beim Ian ist einfach, der Ergo hat keine Priorität mehr. Das heisst, du wirst schneller auf dem Wasser, aber langsamer auf dem Ergo, was eigentlich scheißegal ist, weil der Ergo, ja, ist per se Weltniveau, ist ja völlig egal. Und ja, am Wochenende auf dem Wasser gibt es noch eine gute Story. Es hat ja Wind gehabt, Gegenwind. Und so nach 3 Kilometern vom Rennen, also in der Hälfte, fährst du halt sehr viele Sachen an, überlegen. So, fuck, es ist viel zu hart, bin ich zu schnell, soll ich aufgeben? Ich mag nicht mehr, fuck. Und dann habe ich so gedacht, komm, ich wechsle mal die Seite vom Kanal, weil ich gewusst, rein von der Windprognose hat es dort weniger Wind.
Mhm.
Und dann bin ich auf die andere Seite vom Kanal über. Also ich bin der Einzige, der das gemacht hat, und eigentlich ist es so ein bisschen verboten, weil es kommen eigentlich auch Leute oben runter. Und irgendwie habe ich die dumme Entscheidung getroffen und bin nachher auf der anderen Seite sogar noch in einen Busch hineingefahren. Weil das ist die Seite, die nicht einfach gerade ist, sondern wo so zum Teil so Gebüsch rauskommt. Und ich bin wirklich noch in einen Busch hineingefahren und hatte kurz einen Stopper gehabt. Wirklich absolutes Chaos wieder gewesen. Aber hey, ich bin Zweiter geworden am Schluss, hinter dem Roman. Und vielleicht hat es doch ein bisschen etwas gebracht mit dem Wind, weil ich hatte einen verdammt schnellen letzten 2000er gehabt.
Geil.
Also ja, Hey, und sonst...
Ja, aber warte, was? Ich habe noch eine Frage zu diesen Tests. Wie ausschlaggebend sind die jetzt für den weiteren Saisonverlauf? Ja. Beziehungsweise was sagen die aus?
Genau, also der Ian, für die, die den Ian nicht kennen, das ist unser Cheftrainer, hat zwar gesagt, es ist Early Selections, aber der sicher hat verdammt viel, wenn der Tag lang ist. Wie ich es einschätzen kann, es ist nicht mega wichtig, also es ist nicht Renndistanz. Es sind frühe Tests, also Herbsttests. Und darum sollte man durchaus auf die Resultate schauen und eigentlich auch Positives daraus ziehen. Aber es ist überhaupt nichts, irgendwie, wo schon, wie sagst du, wo schon ein bisschen etwas verfestigen bezüglich Selektion oder so. Also auf dem Resultat kann ich mich definitiv nicht ausruhen. Mhm. Und ja. Aber gleich, ich meine,
es ist schon mal ein guter erster
Schritt. Es ist ein guter Ding, ja. Ich finde es geil, es motiviert, es macht Spass, wenn es aufgeht. Und von dem her, ja, einfach möglichst alles Positive daraus rausnehmen und so. Und aber auch nicht meinen, dass man jetzt eigentlich sozusagen der Beste ist.
Gut.
Ja.
Und sonst? Rest der Woche? Normal.
Normal, ja. Bei dir ist auch alles gut.
Hey, ja, ich habe ein persönliches Highlight. Kein sportliches. Und zwar, dass ich mein Masterstudium abgeschlossen habe.
Geil, Alter, gratuliere.
Nachdem ich länger für mein Masterstudium als für meinen Bachelor hatte. Aber, hey, ihr seht, auch die Schildkröte kommt irgendwann mal ins Ziel.
Ja, ich bin die wahre Schildkröte, bezüglich dem. Aber ja.
Ja gut, aber du hast wenigstens noch eine sportliche Karriere nebenbei. Ich habe einfach ein bisschen Zwischenjahr gemacht für mich.
Nein, aber geil, Alter.
Ja, und das bedeutet auch, dass ich einen neuen Laptop bekomme.
Stimmt, das ist etwas ganz Trauriges, was
ja,
man da...
Ja, meine Mami hat immer gesagt, sie wollte mir etwas schenken zum Masterabschluss. Dann habe ich immer gesagt, ich weiß nicht was, ich brauche nichts, ich kann es mir ja selber kaufen. Und sie hat darauf beharrt und dann habe ich gesagt, okay, ich will einen neuen Laptop. Und,
geile Story.
Ja, jetzt wird das alte Gerät, der Dino...
Wo wir jetzt gerade am Aufnehmen damit sind.
Ja, wo mehr als 99 Folgen... wenn man die Olympia-Specials mitzählt, mitgemacht hat und jetzt,
ist seine letzte Folge.
Heute ist seine letzte Folge und er geht in Rente, also...
Hey, mach's gut.
Ja.
Genieß deine letzte Folge, Dino.
Ja, es sind ein paar gute Erinnerungen mit dem Laptop und ja.
Voll.
In dem Sinn, alles gut. Und André, ich würde sagen, am besten gehen wir gerade über zu den Top 3.
Let's go.
Top 3 Geschichten von dieser Woche. Und Top 3 starten wir mit einem Thema, das wir ja schon ein paar Mal besprochen haben. Mal ausführlicher, mal weniger ausführlich. Aber konkret geht es um das Projekt Switzerland 2030X.
Genau, das X steht ja für 32 oder 34 oder 30 oder 32.
30 und 34.
Stimmt, das sind ja 4-Jahres-Zyklus. Das müsste ich eigentlich wissen. Ja, auf jeden Fall geht es um die Olympischen Winterspiele, die ja sollten in der Schweiz stattfinden. Und jetzt hat es einen grossen Schritt Richtung Verwirklichung gegeben. Es war ja noch so, dass es vor dem Sportparlament, by the way,
nicht mal gewusst, dass das gibt.
Was ist eigentlich das Sportparlament? Also ich habe das auch nicht gewusst, aber anscheinend ist das irgendwie, eben Viola Amherd, die steht sicher als Sportministerin auch dabei und dann noch Swiss Olympic. Aber
die
hey,
verschiedenen Dachverbände.
Ja, und das ist in dem Fall das Sportparlament. Ob jetzt das ein offizieller Begriff ist oder ein Medienbegriff, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es eine einstimmige Zustimmung für die Bewerbung gegeben. Und ja, das ist eigentlich ein riesen Erfolg, oder, für die Initiative.
Ja, es ist krass, weil nach CEO 2026, also nach dieser Bewerbung, ist man ja davon ausgegangen, dass das nicht mehr der Fall wird sein, dass man in naher Zukunft jemals wieder sich wird bewerben für die Olympischen Spiele in der Schweiz. Und doch, man sieht, dass die Schweiz sich ready machen will für das. Und ein grosser Teil dazu hat beigetragen, dass man vom klassischen Olympia-Konzept wegkommen will und einen Game-Changer eigentlich einbaut. Indem man sagt, man macht ein dezentrales Olympia- Konzept, wo 13 Standorte in der Schweiz und nur bestehende Infrastruktur genutzt werden und so sollen die Kosten möglichst niedrig gehalten werden. Und das Ziel ist, dass man Olympia zum Selbstkostenpreis kann veranstalten kann und die Hälfte von diesen Kosten durch IOC-Beiträge deckt.
Nichtsdestotrotz bleiben eigentlich noch gewisse Herausforderungen und offene Fragen, wie zum Beispiel eben die Athletenunterbringung oder das Publikumreisen, Sicherheitskonzept, wo ja, ja alle klagen über zu wenig Polizisten oder Polizistinnen in der Schweiz. Und wenn natürlich so ein Grossanlass genau. stattfinden würde, dann gibt es noch mehr Mangel. Voll. Und die politische Diskussion, ja, die steht. Und ich bin gespannt, wie es jetzt da weitergeht.
Genau. Also wir müssen auch noch zuerst betonen, dass dadurch, dass das Sportparlament das abgesegnet hat, dass man jetzt quasi einfach den ersten Schritt gemacht hat. Das heisst, man geht jetzt in eine Diskussionsrunde mit dem IOC und die bestimmen diese Woche, also wenn die Folge rauskommt, mit welchen Vertretern oder mit welchen Ländern sie wollen, so eine Kampagne fahren. Und zur Auswahl stehen neben der Schweiz momentan auch noch Frankreich und Schweden. Das sind die beiden anderen Länder, die sich für die Winterspiele 2030 bewerben. Plus gibt es theoretisch noch Konkurrenz für das Spiel 2034 mit den USA, aber dort ist noch nicht alles ganz klar. Jedenfalls, eben, wie gesagt, die Woche kommt raus, ob dann die Schweiz überhaupt in Betracht gezogen wird. Und danach muss das Ganze ja auch noch vors Volk. Und nachher muss man quasi in einem zweiten Schritt oder dritten Schritt auch noch die Konkurrenz ausstechen.
Genau. Und ich habe eben, wie du es gesagt hast, der Game Changer ist wirklich, glaube ich, die verschiedenen Standorte von diesen Wettkampfstätten. Und hast du das Gefühl, das Konzept könnte die Schule machen, auch bezüglich Zukunft oder bezüglich anderen Länder, dass man eben das ja wirklich will, jetzt mal bei der Schweiz testen und zuschauen, wie sie das macht und dann das übernehmen?
Ja, also ich glaube, das ist auch das, was das Schweizerische Olympische Komitee gesagt hat, dass man so ein Legacy-Produkt machen will, dass das dann eben auch Schule macht und dass man sich dann auch im Zeichen von der Nachhaltigkeit darum bemüht, dass man vor allem bestehende Sachen nutzt und nicht einfach irgendwelche neue Anlagen baut und die verstauben dann irgendwann. Und ja, also ich glaube, es könnte bis zu einem gewissen Grad Schule machen, aber, und da kommt mein Aber, wahrscheinlich nur in kleinen Ländern.
Ja.
Weil ich glaube, was die Stärke ist von dem Schweizer System, ist, dass ja alles eigentlich beieinander ist. Also
die Schweiz ist trotzdem eigentlich, als wäre es irgendwie in den USA eine grössere Stadt.
Genau, also ich meine, wenn du darüber leist, wie die Distanz in der Schweiz sind von einer Anlage zur anderen, dann ist der weiteste Weg wahrscheinlich irgendwo von der Westschweiz bis auf St. Moritz.
Voll. Und das sind etwa vielleicht 5 bis 6 Stunden.
Ja. Und also das zeigt ja mal so ein bisschen die Dimension. Mhm. Und an anderen Orten wie in Peking oder was mir jetzt auch noch spontan eingefallen ist, ist Vancouver, sind ja die Anlagen teilweise gleich weit auseinander gewesen, obwohl quasi nur ein Host-City
voll. Ja, also ich sehe das auch voll so. Also ich glaube, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Konzept, auch für das IOC allgemein, weil auch die werden in Zukunft immer mehr mit beschäftigt sein, die ganzen Spiele dezentral zu organisieren. Wie auch ja das FIFA schon macht
mit der WM zum Beispiel.
Ich glaube, das ist die Zukunft, da bin ich davon überzeugt. Die Frage ist dann halt wirklich noch, wie viele Städte sich wirklich dafür bewerben, wenn sie eigentlich sozusagen ihre Tourismuswerbung durch das ein bisschen verlieren, oder? Weil sie halt nicht mehr für ihre Stadt werben können, sondern ja, USA-Tourismus, das gibt es in dem Sinn ja eigentlich nicht.
Ja,
es gibt einen Schweiz-Tourismus, weil die Schweiz eben wieder eine kleine Einheit ist, aber Bro, die USA ist viel zu gross für etwas, jetzt als Beispiel. Und da sehe ich das Einzige, wo könnte die grossen Länder oder die grossen Städte davon abhalten, in das Konzept zu investieren oder einzusteigen.
Ja, was ich ja auch nicht weiss, ist, was gilt denn quasi als Zentrum von dem Konzept? Also welche Stadt ist denn quasi...
Also in der Schweiz wäre es ja, glaube ich, Bern und Lausanne oder Bern und wir haben es letztes Mal besprochen.
Also Bern, glaube ich, schon.
Bern und dann ist es entweder Lausanne oder Zürich, glaube
ich. Okay. Ja, aber weißt du quasi, wo ist denn quasi das Olympiadorf in Anführungs- und Schlusszeichen angesiedelt? Aber gut, das, ich glaube, die wissen das selber noch nicht ganz. Jedenfalls, ja, ich meine, was sicher eine Herausforderung wird, wird die bürgerliche Zustimmung. Weil man hat ja zwar die Machbarkeitsstudie rausgegeben, aber die ist ja sehr, oder die wird sehr kritisch hinterfragt, weil sie halt einfach so sehr schnell gemacht wurde und man hat halt einfach knapp über 1000 Leute genommen und sagt, es ist repräsentativ, aber eben, wie repräsentativ sind denn wirklich ein bisschen mehr als 1000 Leute in einem Land mit 9 Millionen Einwohnern? Und darum, André, ich glaube, wir haben es zum Teil schon angesprochen, aber glaubst du, wenn es wirklich zu einer Volksabstimmung kommt, dass dann die Schweiz würde annehmen?
Ich glaube, da sind die Kosten wieder ein grosser Punkt, wo man muss schauen muss, dass man dort eigentlich wirklich nicht zu viel aufs Volk überträgt. Das ist ja eigentlich immer in der letzten Zeit, oder wenn es Abstimmungen über Olympische Spiele in der Schweiz gegeben hat, ist das der Knackpunkt gewesen. Darum denke ich, wenn sie es wirklich transparent und übersichtlich und gut erklärt überbringen, wie die Kosten wirklich gedeckt werden, und auch, weißt du, wirklich ehrlich und authentisch. Ich glaube, dann hat es sehr, sehr gute Chancen.
Ja, aber dann braucht es ja Garantien vom IOC, dass sie allfällige Extrakosten stemmen. Und ich glaube, was die Schweiz anders machen will als bisher, ist ja, dass man nicht mehr Build to Requirement macht. Also, dass man einfach baut und wenn dann mehr Kosten anfallen, dann trägt das das Land. Sondern man legt mit dem, also sie machen jetzt ein System, das heißt Build to Budget. Also die Schweiz oder Swiss Olympic gibt ein Budget vor, das IOC muss absegnen. Und es wird nur so viel Geld vom Staat oder von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt, wie halt dort festgelegt wird.
Dann ist halt dann Bobbahn oder Jeepiste nach halt einem Kilometer ein in der Hälfte fertig oder einfach nicht so schön präpariert. Ja, also ich sehe das Konzept, finde ich eigentlich auch gut, weil so etwas überzeugt das Volk. Und darum denke ich, das ist das Einzige, wo wirklich, wirklich muss stimmen, dass das Schweizer Volk ja sagt. Weil ich glaube, die Sportbegeisterung für Olympische Spiele in der Schweiz, die ist gross. Mhm. Ich glaube wirklich, die Schweiz ist sehr ein olympisches Land.
Ja.
Weil olympische Sportler in der Schweiz haben ein grosses Ansehen. Sie haben Erkennungswert. Ich meine, Olympiasieger sind in der Schweiz nicht Götter, aber sie sind sehr, sehr, sehr weit oben in der Gesellschaft. So, also wie ich es gesehen habe.
Ja, und ich glaube, was halt dazukommt, ist wirklich der Faktor, wir haben ja schon alles. Außer die Eisschnelllaufbahn.
Stimmt, genau. Die weiss jetzt Milano Cortina, haben sie mal gesagt.
Ja, oder Holland sind sie sich halt auch am Überlegen.
Mhm.
Weil die haben es, glaube ich, wirklich gesagt, die werden es nicht bauen. Das ist schwer gemein eigentlich, weil das wäre
eigentlich so
ein Legacy-Produkt. Ja, der Oli Grob, der bei uns im Podcast war, hat ja schon mit uns darüber geredet.
Mhm.
Aber ja, ich meine, wenn man es wirklich kann, so verpacken kann, dass man sagt, hey, schaut, eigentlich ist das nichts anderes, als wenn wir 20 oder keine Ahnung, wie viele Wintersportarten olympisch sind, aber so 20 WMs hätten in unserem Land gleichzeitig.
Mhm. Und
dann glaube ich schon, dass es ein starker Faktor ist. Plus, ich glaube, sicher aus einer Tourismussicht ist es sehr interessant.
Da muss ich dir aber ein bisschen gegenstimmen, weil ich habe das Gefühl, die Schweiz hätte es nicht nötig. Bezüglich Tourismus.
Hätte es nicht nötig, aber es ist wie normal eine Chance, habe ich das Gefühl.
Ja, logisch würdest du es nehmen, aber ab einem gewissen Aufwand sagst du dann wie schon so, hey, schau, eigentlich sind wir ja weltbekannt für unsere Berge und den Schnee etc. Wieso sollen wir jetzt den Aufwand, wo uns vielleicht der Nutzen nicht mal so hoch ist, wieso sollten wir das machen? Oder? Darum, dort sehe ich auch noch ein bisschen...
Aber glaubst du nicht, es ist für, eine Chance?
Ja, aber die Schweiz muss erstens kein Sportswashing betreiben.
Ja.
Zweitens haben sie ein verdammt gutes Ansehen schon bezüglich Tourismus. Ich sehe da wie, es muss schön reingleiten und passen, dass das einfach gemacht wird.
Ja, aber ich habe das Gefühl, die Chance da besteht, dass du die verschiedenen Landesteile ja wie so zusammenbringst in ein Tourismuskonzept. Mhm. Dass du sagst, hey, du kannst von Lausanne auf St. Moritz und du machst einen Halt in Zürich und in Zug und in Bern und kannst halt so die ganzen Olympischen Spiele miterleben. Du siehst parallel dazu die Schweiz, oder? Die Schweiz kann sich von ihrer besten Seite präsentieren.
Ja, das klingt hure geil, wenn du das so sagst.
Ja.
Das klingt wirklich so geil.
Vielleicht bin ich auch gesponsert für das.
Genau. Ja, wir werden es sehen. Also ich hoffe, oder wir hoffen natürlich das Beste. ich würde auch den einen oder anderen Franken mehr Steuern zahlen, wenn es jetzt müsste sein, muss ich ehrlich sein.
Ja.
Du?
Ja, also ich habe bis jetzt in meinem Leben noch nicht so viel Steuern gezahlt. Ich glaube, wenn ich das Franken mehr oder zwei zahle, ist das auch per se einfach gerechtfertigt.
Ja gut, es gibt ja einen Grund. Gut, wir leben beide im Kanton Zug. Das ist vielleicht der Grund, wieso wir noch keine Steuern gezahlt haben. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Voll, ich weiss nicht, wir lassen das mal so stehen.
Lassen wir es mal stehen. Schauen wir mal, was IOC sagt, ob sie mit der Schweiz in Verhandlung treten.
Und ich glaube, richtig losgehen würde es nächsten Sommer, oder?
Ja.
Sind also, wir gespannt?
Bleiben wir gespannt. Ja, anderes Thema, ganz anderes Thema. Von der Kälte und vom Wintersport gehen wir auf Abu Dhabi in die Wärme. Und ja, André, die Formel 1-Saison ist zu Ende gegangen. Und ich glaube, einer hat alles überstrahlt.
Voll. Bevor wir zum Max kommen, wieso gibt es eigentlich keine Rennen im Winter, an Winterort? Also logisch, es ist eisig, es ist rutschig. Aber weißt, eigentlich könntest du doch sagen, irgendwie wäre auch mal ein Winter Classic in der Formel 1 etwas Geiles.
Es gibt im Fall so etwas in die ähnliche Richtung, das heisst Race of Champions.
Okay.
Und da kommen die verschiedensten Champions aus den verschiedenen Sportarten, also aus den verschiedenen Motorsportarten
zusammen. Ah was, das ist ja mega geil.
Und die sind früher immer in so Hallen gefahren. Ja. Und da fahrst du immer so mit Einheitsautos.
Ja.
In so ein Parkour gegeneinander.
Okay.
Also wie so im Skifahren so Parallelwettbewerb.
Ja.
Halt mit einem roten und einem blauen Kurs.
Die Halle muss ja recht gross sein.
Ja, es sind eben so Buggies.
Ah, das sind
so
nicht...
So Race-Buggies.
Okay.
Und dann fahren die halt so gegeneinander. Und das gibt es schon seit ewig. Mhm. Und jetzt ist es mittlerweile nicht mehr in der Halle. Jetzt findet... Also letztes Jahr hat es zum ersten Mal stattgefunden in Schweden. Und jetzt findet es, glaube ich, die nächsten zwei Mal auch noch in Schweden statt. Und die fahren auf dem Eis.
Nein, wirklich?
Ja, mit so, so Rallye-Autos. Und dann kommen halt wirklich... Formel 1-Fahrer, Rallye-Fahrer, DTM-Fahrer, also...
Ah, Töff-Fahrer?
Supersport, nein, Töff-Fahrer nicht, aber so, ja, also das, es geil. Gibt so ein ähnliches Konzept auf dem Schnee.
Okay.
Ist noch recht unterhaltsam zum Schauen. Aber ja, wieso sie im Winter nicht fahren, weiß ich nicht. Ein Faktor ich könnte glaub, sein...
Also die Reifen müssen ja eine gewisse Temperatur haben. Die würden gar nicht funktionieren, wenn es 0 Grad ist.
Ja, das einerseits und andererseits... man hat ja diese Saison das Phänomen gehabt, dass sich alle beschwert haben, dass die Saison zu lang ist.
Mhm.
Und ich glaube, wir sind mittlerweile bei einem Rennkalender angekommen, wo es gar keine Rennen mehr wirklich vertreibt.
Ja gut, das ist ja klar, dass du andere Rennen müsstest rausstreichen.
Ja.
Aber ja, voll. Wir sind bei der Dominanz von Verstappen gewesen. Der Max Verstappen hat ja, die Formel 1 demoliert das Jahr. Er hat 19 von 22 Grand Prix gewonnen. Also ich muss sagen, ich finde, es haben wir wirklich einen Dämpfer dazwischen geschoben, weil ich habe mal eine Saison gehabt, dort die gute alte, was ist das, 2021 Saison gewesen, wo ich noch fast zum richtigen Formel 1 Fan geworden bin. Aber dieses Jahr, muss ich wieder ehrlich sagen, habe ich gar nichts verfolgt. Und ich glaube, es liegt wirklich ein bisschen am Max.
Mhm.
Kann man das schon sagen? Dass, tut es der Formel 1 gut oder nicht?
Also ich glaube, so aus der Szene raus wird schon so ein bisschen gesagt, ja, okay, es ist nicht gut für das Produkt Formel 1.
Mm.
Weil es eben genauso ist, wie du sagst. Also es nimmt völlig die Spannung aus dem Rennen. Er hat 87% von der Rennen gewonnen. Also,
oh mein Gott.
Ich meine, das sagt schon mal alles. Das ist auch übrigens ein neuer Rekord. So wie auch eben die 19 Siege. Das sind die meisten Siege in einer Saison.
Und er ist jetzt mit 54 Grand Prix Sieg nur noch hinter dem Hamilton und dem Schumacher.
Ja.
Was auch... brutal ist.
Ja, was aufzeigt, wie gut dass der Max Verstappen ist. Und man muss sich auch noch vor Augen führen, er hat den gleichen Jahrgang wie wir zwei. Also er ist auch 26. Oh. Ist dreifacher Weltmeister und hat am dritten meisten Sieg overall.
Oh mein Gott.
Also, ja.
Aber da stellt sich eben für mich gerade die Frage.
Nein, aber warte. Ich
wolltest du erst ein bisschen...
Ich wollte noch schnell etwas sagen.
Das ist gut, dazu. Ja, sorry.
Eben, obwohl das ja eigentlich per se schlecht ist für das Produkt Formel 1 und die Spannung rausnimmt. Ich glaube, wir unterschätzen, wie krass das ist. Also so in 10 Jahren werden wir zurückschauen und denken, Alter, wie krass ist die Dominanz eigentlich?
Das ist das, was mir jetzt eben im Moment ein bisschen fehlt. Weil ich habe einfach das Gefühl, durch die Regeländerung, die es jetzt gegeben hat, letztes Jahr, wo ja eigentlich wirklich zu 100% fast für Red Bull passiert ist, Aber da haben sie logischerweise schon mal etwas richtig gemacht, weil alle haben die gleichen Voraussetzungen gehabt. Ja, ich glaube, ich, oder was ich aus meiner Sicht im Moment so ein bisschen das Gefühl habe, ist, er ist gar nicht so gut, sondern die anderen sind einfach scheiße. Das ist eben immer das Problem, wenn jemand so dominiert, dann hast du entweder das Gefühl, das Niveau ist einfach scheiße, oder das Auto ist einfach so gut. Aber du sagst mir jetzt wirklich gerade, es ist krass, wie gut der Max Verstappen ist.
Ja.
Kannst du das irgendwie noch mehr erklären, wieso? Ich check's nicht.
Weil, klar, er hat das beste Auto.
Ja.
Der RB19 ist das beste Formel 1 Auto, das jemals gebaut wurde.
Ah ja, krass.
Also, kein Auto hat so krass dominiert. Ja. Das einzige Auto, das näher kommt, ist aus dem, jetzt darf ich nicht falsch sagen, aber aus dem 88 oder dem 89, dem McLaren.
Oh,
weil die haben 17 von 18 Sieg geholt.
Ja.
Und ja, eben der RB19 hat 21 von 22 Sieg geholt. Der einzige andere Sieg hat ja Ferrari mit dem Carlos Sainz in Singapur geholt.
Oh mein Gott.
Aber gleichzeitig muss man halt sagen, es ist einfach eine perfekte Symbiose. Weil der Max Verstappen ist ein Generationentalent.
Ja.
Ein Jahrhunderttalent wahrscheinlich sogar.
Mm.
Ich meine, der ist mit damals 17 in die Formel 1 gekommen, hat schon abgeliefert, ist dann mit 18 zu Red Bull aufbefördert worden, hat gerade in seinem ersten Rennen gewonnen. Also, er ist auch der jüngste Fahrer, der jemals ein Rennen gewonnen hat. Er ist der jüngste Fahrer, der jemals eine Pole Position geholt hat. Er ist der jüngste Fahrer, der einen Grand Slam geholt hat. Also, das zeigt einfach schon mal, er ist einfach eine pure Macht. Und dann noch mit dem besten Auto zusammengepaart, holt er einfach das Maximum raus. Und woran ich festmache, dass es nicht nur das Auto ist, sind zwei Sachen. Weil auch am Wochenende, wo das Auto nicht funktioniert hat, hat der Max Verstappen das Auto outperformed und hat das Auto trotzdem meistens auf P1 gesetzt im Qualifying und dann im Rennen sowieso dann auch noch mit irgendwie 20 Sekunden Vorsprung gewonnen, auch wenn das Auto nicht ideal funktioniert hat. Plus der Vergleich mit seinem Teamkollegen. Also sein Teamkollege, der Sergio Perez, ist ja Zweiter geworden und hat weniger als halb so viele Punkte wie der Max Verstappen.
Heftig. Krass. Und du sagst ja, oder was ja so ist, Regeländerung gibt es erst im 2026.
Wieder, ja.
Das heisst, bis dorthin muss man eigentlich damit rechnen, das wären jetzt noch 24, 25. Also könnte er noch zweimal Weltmeister werden, dann hat er 5.
Ja. Und dann wäre er hinter Schumacher, Hamilton und Fangio, also zusammen mit Fangio, der am drittmeisten.
Also Weltmeistertitel. Es sieht nicht schlecht aus für den Max Verstappen. Er ist ja sehr kritisch. Also primär muss man auch mal sagen, er ist eine polarisierende Person.
Absolut, ja.
Er macht das vielen Leben schwer, ihn gern zu haben. Und jetzt kommt ja etwas Neues dazu. Er hat jetzt in letzter Zeit, was mir vor allem aufgefallen ist, in Las Vegas sehr krass die Show-Elemente von der Formel 1 kritisiert.
Mhm.
Und gewinnt durch das neues Publikum oder neue Fans, hast du das Gefühl, das macht er, dort ist er auch authentisch, oder ist das irgendwie, hat das einen grösseren Zusammenhang mit irgendwelchen, weiß ich was, Business-Sachen, oder?
Nein, weil dort schadet er sich ja mit der Authentizität eigentlich nur. Also er macht sich ja wie weniger, oder er rückt sich in ein weniger vorteilhaftes Licht für Sponsoren, weil gut, sie wissen, stimmt, er ist halt sehr ein polarisierender Charakter. Aber ich glaube auch, ihm ist das scheißegal. Also ich glaube wirklich, der Dude will einfach fahren zum Gewinnen und er geht auf die Strecke und denkt sich, ich dominiere jetzt alles. Ich meine, es zeigt sich ja nur schon dann, wenn er ein Rennen mit 20 Sekunden anführt und dann holt sich einer frische Reifen zwei Runden vor Schluss und knallt dann die schnellste Runde an. Dann regt er sich ja teuflisch auf drüber. Also das zeigt dir nur schon mal, was er für ein Mentalitätsmonster ist und wie ihm eigentlich alles egal ist, wie er überkommt, wie er wirkt, wie er was er für Sympathien im Fahrerlager auslöst. Ja. Er sagt ja einfach, ich komme da hin und ich dominiere alles. Und das ist so der Killerinstinkt, wo halt so wenige Sportler haben und wahrscheinlich vor allem die Sportler haben, die man in anderen Sportarten als Goats würde bezeichnen. Also weißt du,
also du hast das Gefühl, er ist kein Goat?
Noch nicht.
Noch nicht, aber noch nicht. Trotz seiner Einstellung und seiner Ehrlichkeit könnte er ein Goat werden.
Ich glaube schon.
Weil grundsätzlich sagt man ja, zum Goat sein musst du auch ein Champion sein. Also ein Champion können mit Würde verlieren oder auch können mal akzeptieren, wenn andere besser sind und einfach auch aus einer Niederlage wieder gestärkt rauskommen. Mhm. Im Moment habe ich das Gefühl, es läuft ihm gut. Ja. Er nimmt aber auch nicht sehr viele andere Meinungen oder andere Szenarien in Kauf.
Ja. Also, absolut. Also, er ist kein Lewis Hamilton.
Ja.
Lewis Hamilton ist ja ein PR-Gott.
Ja.
Lewis Hamilton weiß ja genau, wie er sich muss gegen außen darstellen.
Fast ein bisschen Federer.
Ja, wirklich. Und manchmal kaufe ich ihm das auch nicht ab, aber er weiß halt genau, wie er sich muss darstellen. Aber den Max Verstappen vergleiche ich eher mit so einem Schumacher zum Beispiel. Schumacher ist ja auch scheißegal gewesen. Schumacher hat einfach gewinnen. Und Schumacher ist sich auch nie zu schade gewesen, mal einen abzuknallen auf der Strecke, wenn es hätte müssen sein, oder mal Füße verteilen im Paddock.
Mm.
Und trotzdem sehen wir ja Schumacher heutzutage durch so eine verklärte Brille als Goat von der Formel 1.
Weißt, irgendwie schon, vor allem mehr. Ja. Also unsere Generation, habe ich das Gefühl, weil das sind so, dort sind wir halt noch kleine Buben gewesen.
Und Papi hat Formel 1 geschaut und gesagt, schau mal, wie gut der ist.
Ja, einfach der Typ mit dem roten Anzug und dem roten Auto, das ist einfach der beste Formel 1 oder das ist einfach, ja, das ist der, ja.
Ja, und ich habe das Gefühl, das macht Max Verstappen mit der neuen Generation auch.
Also du bist Max Verstappen-Fan?
Ich bin per se nicht Max Verstappen-Fan, aber ich habe einfach absolute Hochachtung vor, wie krass, dass er dominiert.
Okay.
Und dass er wirklich alles so durchzieht, wie er will. Also weißt du, so,
ja.
Er stößt den Leuten vor den Kopf, aber er hat Erfolg. Also weißt du, ich meine...
Gut, ja, es ist natürlich schon so, dass wenn du gut bist und wenn es läuft, dann ist es sehr einfach, so zu sein, wie er jetzt ist. Mhm. Ich bin dann gespannt, wenn es mal eben nicht mehr so wäre.
Mhm.
Weil er ist eigentlich, seit er jetzt in die Formel 1 reingekommen ist, ist er ja auf dem aufsteigenden Ast.
Ja.
Oder? Er hat noch nie eine grosse Krise gehabt. In dem Sinn.
Ja, nichts, wo nicht jemand...
Ja. Auf jeden Fall bin ich dann gespannt, wenn es mal so weit wäre, weil dann könnte er für mich eben vom World Champion zu einem Goat werden. Jetzt noch eine andere Frage bezüglich der Show in der Formel 1, die sich ja da, also eben vor allem Las Vegas, USA, mischelt da gross mit. Hast du das Gefühl, dass so können sie sich selber in Finger schneiden?
Ins eigene Fleisch schneiden.
Weißt du, dass die Leute wie plötzlich denken, hey, das ist voll nicht mehr authentisch, ich schaue das nicht mehr.
Ja, das ist fast so ein bisschen das Cringe.
Ja, weißt du, dass es so ein bisschen fast schon Wrestling-mäßig wird, wo du wirklich merkst, oder für uns europäische Zuschauer denkst du nur so, Bro, wie kannst du das abfeiern, wenn du genau weißt, das ist alles Show und es ist so gespielt. Aber ja, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Gleichzeitig muss man ja sagen, was nachher auf der Strecke passiert, ist ja immer noch Sport. Also, aber ja, es ist schon so, dadurch, dass die amerikanischen Besitzer, also Liberty Media, eingestiegen sind 2016, hat sich ja extrem viel verändert. Aber man muss ja auch fairerweise sagen, der Boom hat ja auch sie ausgelöst, eben der Netflix-Effekt. Und ich glaube, was man muss sagen, Formel 1 ist jetzt so auf einer dünnen, also macht so eine Gratwanderung gerade. So, eben, sie pumpen den Kalender auf, es gibt schon gefühlt zu viele Rennen. Ich könnte aus dieser Saison fast nicht mehr sagen, wenn was passiert ist, weil es so viele Rennen gewesen sind, obwohl ich jedes einzelne geschaut habe.
Krass, ja.
Und es ist auch einfach so, du merkst, es wird immer teurer für den normalen Zuschauer, um die Strecke zu schauen. Es gibt dafür immer mehr Show rundherum, also immer mehr Konzerte, mehr Aktivitäten und so. Und gleichzeitig ist ja das der Katalysator gewesen. Also es ist wie so, du musst irgendwo die Waagschale
halten. Ja, ich frage mich einfach, was ist so die natürliche Grenze? Ich meine, du kannst es immer mehr und mehr aufpushen. Die Fans werden es immer schauen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Formel 1-Fans da mal etwas dagegen sagen würden. Vielleicht eher noch die Spieler, aber die Fahrer, die machen am Schluss ja auch primär mit.
Ja, aber man muss ja sagen, eben die sind psychisch teils wirklich am Ende gewesen, jetzt in Abu Dhabi. Es haben auch mehrere Fahrer gesagt, haben auch mehrere Fahrer mit Verkältungen zu kämpfen gehabt, wo auch darauf hinweisen, dass sie einfach körperlich am Ende sind.
Ja.
Wir sind dann doch 22 Rennen gewesen und nächstes Jahr sind sogar noch mehr. Und auch die ganze Reiserei, also weißt du, so das völlig sinnlose Zickzack in der Welt rumfliegen. Also insgesamt haben sie 125'000 Kilometer gemacht. Also, und das ist ja quasi nur eingerechnet der Weg von einer Strecke zur anderen. Die meisten fliegen ja, je nachdem, wenn nicht gerade am nächsten Wochenende das Rennen ist, ja, fliegen sie irgendwo hin. Also es sind dann noch mehr Kilometer.
Also fast, also mehr als dreimal um die Welt eigentlich.
Ja. Also ich meine...
Das ist heftig.
Und das geht nicht spurlos an dir vorbei. Und yeah. Ich meine, die Fahrer, die fliegen privat oder fliegen first, aber alle, wo, also die 1200 Menschen, die arbeiten, Wochenende für Wochenende, die fliegen die allermeisten Economy. Mm. Also ich meine, das musst du dir mal vorstellen.
Yeah.
24 Mal fliegen.
Krass.
Und du weißt, du kommst irgendwo an, musst gerade arbeiten und wenn dein Fahrer dann noch das Auto irgendwo in die Wand macht, dann kannst du noch eine Nachtschicht einlegen. Und
ja, ist krass.
Das ist heftig. Ich glaube, das wird fast das größere Problem. Aber dort hat der Marc Surer vom SRF eigentlich einen guten Vorschlag gemacht, den ich auch finde, ja, wieso nicht? Dass man sagt, hey, schau, man begrenzt den Kalender auf 20 Rennen.
Ja.
Und dann geht man so im Turnus. Also, dass man dann halt nur alle zwei Jahre auf einer Strecke fährt.
Ja.
Dass man dann halt sagt, okay, schau, gibt es halt in einem Jahr den Deutschland Grand Prix und im anderen gibt es dafür den belgischen Grand Prix, weißt du, so in dem Stil.
Ja, ich glaube auch, irgendeine Lösung muss gefunden werden. Wo es schlussendlich wird scheitern oder ob es überhaupt scheitern wird, weiß ich nicht.
Money.
Mensch.
Ja, safe.
Ja gut, aber...
Weil es kommen immer neue Rennstrecken dazu, die sind willig viel mehr Antrittsgeld zahlen als die klassischen Rennstrecken und die verdrängen sie nach, die noch. Und dann, ja.
Ja. Aber eben, dann gibt es immer mehr, es gibt mehr, die bereit sind, mehr zu zahlen.
Ja, aber das nimmt auch die Attraktivität. Habe ich das Gefühl, wenn dann plötzlich Traditionsstrecken fehlen und du fährst auf einem 0815-Kurs irgendwo im Mittleren Osten.
Und okay.
Ja. Anyway, was noch schnell meine abschließende Frage an dich. Was nimmst du mit von dieser Formel 1-Saison, beziehungsweise was nimmst du mit von Max Verstappen in seiner Saison?
Ich bin sicher mit dir einverstanden, dass wir, oder ich rede jetzt vielleicht für alle Leute, die nicht so Formel 1 begeistert sind wie du. Heisst, von außen betrachtet ist es uninteressant, weil man das Gefühl hat, hey, es ist einer, der so dominiert, die anderen können einfach gar nicht so gut sein. Das heisst, es wird einfach, ja, man sieht nicht genau dahinter. Und sicherlich das zu merken, was du gesagt hast, hey, der Sieg ist gut und nicht die anderen sind schlecht. Mhm. Und aus der Formel 1-Saison, ich meine, er hat 3 Weltmeistertitel. Wo ich am Ende noch ein bisschen geschaut habe, ist Hamilton, also Mercedes, wie es so bei denen läuft. Weil ich meine, Hamilton ist jetzt auch ist irgendwie 8 Jahre hintereinander oder nicht ganz.
7 Jahre, ja.
7 Jahre
also hintereinander. Also 7 von 8 Jahren. Nein, völlig Bullshit. Mercedes hat 8 Jahre hintereinander den
Konstrukteur-Titel geholt. So. Voll, das habe ich gemeint. Ich meine, auch dort irgendwie, das zeigt wiederum, dass Red Bull doch etwas richtig macht, weil sie eigentlich so lange vorher nichts haben können machen, zum Voren sein.
Also da, sie sind immer noch der grösste Konkurrent gewesen.
Ja, aber...
Aber ja, ich weiß, was du meinst. Mercedes
sie hat haben nicht dominiert.
Dominiert, ja.
Das finde ich krass. Darum auch jetzt grosser Respekt an Red Bull. Und ja, schade für die Saison. Schade für das Entertainment, für die Leute. Aber hey...
Ja.
Der Sport ist so.
Aber ich muss sagen, es war trotzdem sehr, sehr unterhaltsam gewesen, wenn man sich den Max Verstappen weggedacht hat, weil alles ist hure nöch beieinander gewesen.
Okay.
Man hat Aufstieg und Abstieg von Teams innerhalb von der Saison gesehen.
Mhm.
Es war spannend gewesen, jetzt mal abgesehen vom Kampf um Platz 1. Und man sieht so ein bisschen, es sind 4-5 Teams, die nächstes Jahr werden versuchen, der ärgste Rival sein von Red Bull. Also von dem her dürfen wir schon gespannt sein, was nächstes Jahr kommt.
Gut. Dann von einem Thema, wo wir mit...
Von einem Würmli zum anderen Würmli. Nein.
Wieso meinst du jetzt Würmli?
Nein, ich habe einfach etwas versucht.
Ich kann jetzt einen besseren Übergang machen. Vom einen Thema, wo wir vor allem mit... Doping zu tun hat, wenn es über Budget Capping geht.
Ja,
zum nice. Neuen Thema wo man von Doping redet, wenn es eben ums Blut geht. Wir haben jetzt zwei Themen hintereinander, also jetzt zuerst mal noch das letzte Top-3-Thema und nachher unser Hauptthema, wo es dann um den Jan Ullrich gehen wird, für die, die ihn noch kennen. Zuerst wollen wir aber über ein neues Wurm-Doping reden.
Ja.
Das klingt jetzt mal sehr komisch.
Als ich das gelesen habe, und ich so dachte so, what the fuck, was labern die? Aber, André, der Wattwurm könnte...
der Wattwurm.
Könnte schon den Sport aufmischen in den nächsten Jahren.
Der Name. Weißt du, Wattwurm. Ja. Ich meine, mit wenn du obst, kannst du mehr Watts drücken.
Ah, Wattwurm.
Ja, checkst du nicht.
Ja, ja, okay, macht Sinn, ja.
Darum, der Wattwurm, dem sein Hämoglobin gilt neu als potenzielles Dopingmittel. Das heisst, das Blut vom Wattwurm bindet bis zu 156 Mal mehr Sauerstoff als menschliches Hämoglobin. Und das ist ja eigentlich...
Erklärst du, was Hämoglobin ist?
Bro, jetzt komme ich wieder in meine möchte-gern-medizinische...
Also, ob ich ein 10-Jähriger
also, wäre. Das Hämoglobin tut primär den Sauerstoff im Blut transportieren. Und je mehr, also das sind glaube ich die roten Blutkörperchen, je mehr der die rote Blutkörperchen man im Blut hat, oder je besser sie mit Sauerstoff können binden können, desto mehr Sauerstoff stehen den Muskeln halt zur Verfügung für die Energieproduktion. Und folglich kann man auch mehr Watt drücken oder mehr leisten und ist einfach schneller.
Ja, und das hat die Dopingagenturen wie die WADA auf den Prüfstand gekommen und die schauen sich jetzt das Produkt an. Aber fairerweise muss man ja sagen, es hat noch keine Tests mit Wattwurmblut bei Menschen gegeben. Also es ist immer noch in der klinischen Phase von der Studie. Aber ja.
Primär wird das Wattwurmhämoglobin bis jetzt für Blutspenden gebraucht, für die Heilung von chronischen Wunden und für die Hilfe bei Parodontose. Was ist das schon wieder?
Also, keine Ahnung.
Okay, da müssen wir jetzt die Vera fragen, die würde es sicher wissen. Ja, auch zusätzlich bei Transplantationen von Organen wird es heute schon verwendet. Und ja, das Hämoglobinpräparat reduziert den Sauerstoffmangel und tut die Lebenserwartung von diesen Transplantationsorganen erhöhen. Du hast die WADA schon angesprochen. Natürlich ist das Wurmhämoglobin bei ihnen auf der schwarzen Liste, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und bei den Mäusen ist es so, dass man es bis zu 8 Stunden nach Einnahme kann bestimmen.
Also nachweisen, ja.
Nachweisen im Blut. Was ich jetzt nicht so lang finde.
Mhm.
Weil,
da müssen wir halt wissen, was ist der Referenzwert von zum Beispiel so EPO bei Mäusen.
Genau, das wäre noch interessant. Ich habe echt keine Ahnung, wie lange das EPO auch beim Mensch nachweisbar ist.
Mhm.
Also das weiß ich wirklich nicht. Ja, und dann, das Hämoglobinpräparat ist noch nicht für Menschen zugelassen. Also es gibt keine Studie für Nachweisbarkeit bei Menschen. Und was auch noch das Problem ist, dass Produktionskapazitäten sind begrenzt und der Fokus liegt primär auf den medizinischen Anwendungen statt auf Doping. Und das wäre vielleicht auch gerade der erste Punkt, den man vielleicht kurz müsste ansprechen.
Mhm.
Das klingt jetzt mega verlockend, also verstehe mich nicht falsch. Ich habe auf keinen Fall vor, zu dopen, aber es klingt sehr verlockend bezüglich sportlichem Wissen, was kann der Mensch oder was könnte es für Auswirkungen auf den Mensch haben, jetzt sportlich, leistungstechnisch gesehen. Und gleichzeitig will man es ja eben auch primär für die Medizin brauchen, zur Heilung von Menschen. Jetzt haben wir die zwei Sachen. Natürlich,
also ist ein Spannungsfeld.
Ein Spannungsfeld. Wenn du Medizin vorantreibst, dann wirst du auch folglich das Doping eigentlich besser machen, oder?
Ja.
Wie hast du das Gefühl, jetzt gerade mal von Anfang an weg, wenn wir jetzt das Doping unterbinden könnten, würdest du sagen, hey, gut, dann gibt es halt keine gesunden Menschen, dafür keine dopenden Sportler. Oder würdest du trotzdem das fördern und wie würdest du es begrenzen oder wie würdest du es legalisieren? Oder?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, schlussendlich, wenn es zum Wohl von der Menschheit ist, von der Gesundheit, von der Allgemeinheit, ist es ja per se gut, oder?
Ja, sehr. Ich meine, eben die Transplantationen, die kommen immer mehr. Ich habe übrigens gerade letztens das hure Büchli von meiner Freundin vorgelegt bekommen, wo ich hätte unterschreiben können, dass ich meine Organe spende im Todesfall. Mhm. Hey, ist im Fall schon noch heftig dort. Also ich muss ich ehrlich sein, bis heute noch nicht unterschrieben, aber ich habe gesagt, ich tue es mir wirklich überlegen, weil eigentlich finde ich es eine hure gute Idee.
Also und ich dann, bin ja Organspender.
Hure gut, mega gut. Ich meine, jeder sollte das sein. Wo ich dann aber auch gelesen habe, was dann so kann passieren zuerst, oder? Du musst
klinisch Hirntod
etc. Und dann habe ich doch ein bisschen von nicht Angst bekommen, aber so volles mulmiges Gefühl und habe noch nicht unterschrieben.
Auf jeden Fall, ist eine andere Diskussion, aber...
Ja, das wollte ich jetzt nur noch schnell sagen zu dem Thema. Auf jeden Fall, ja, wo sind wir?
Also wir sind da gewesen, eben das Spannungsfeld zwischen medizinischem Fortschritt und Missbrauch als Dopingmittel. Und ich glaube einfach, oder ich würde sagen, es wird ja, wenn es wirklich einen Vorteil hat, in der Medizin, dann wird es ja früher oder später auf den Markt kommen, weil man kann Geld damit machen kann. Also so einfach ist es. Also da werden sich die Pharmaunternehmen wahrscheinlich darum streiten, wer patentiert das zuerst und wer macht dann fett Kohle damit. Und ja, ich meine, es ist wie du sagst, es ist ja so ein Rennen eigentlich, immer der medizinische Fortschritt und Dopingkontrolle. Also, das kennt man ja eben von anderen Sachen auch. Also viel von den Steroiden, die zum Beispiel im Kraftsport verwendet werden, haben ja auch einen medizinischen Zweck. Also ja, sind ja auch aus medizinischen Gründen entwickelt worden. Und schlussendlich ist ja der Sport wie zweitrangig. Und ich glaube, da müssen einfach die Anti-Doping-Agenturen halt einen Schritt machen und das irgendwie versuchen zu verbieten und schauen, dass man das anweisen kann und so weiter und so fort.
Ich glaube, sicher mal, was du gesagt hast, eben mit dem Nachweis, ja, du musst, also die WADA muss einen Fokus darauf legen, dass man das im Blick behaltet und auch die Methoden eigentlich entwickelt, um das nachweisen, damit es eigentlich schon von Anfang an kann unterbunden werden. Was ich aber auch mega wichtig finde, ist, dass die Sportler darauf sensibilisiert werden und aufgeklärt werden, damit sie eigentlich wissen, hey, wenn ich das nehme, das kann auch irgendwie gefährlich, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja gefährlich,
wenn
man
es noch nicht am Menschen testet.
Man hat es noch nicht getestet, aber sagen wir, es hat zum Beispiel bei EPO, du weißt ja, oder bei, was ist es gewesen, ist es Anabolika, das ist ja auch huere ungesund für deinen Körper. Und all diese Sachen können ja zum Teil eben bis zu Nierenversagen, Herzrhythmusstörungen, all das kann auftreten. Und ich habe das Gefühl, am Anfang von dieser grossen Dopingzeit, sagen wir 80er, 90er Jahre, sind sich viele einfach gar nicht bewusst gewesen, was das alles kann für sie Auswirkungen kann.
Ja, das werden wir nachher beim Hauptthema noch besprechen. Ja.
Und darum habe ich das Gefühl, du musst wie von Anfang an sagen, hey, look, ja, das Mittel würde dir etwas bringen, aber wenn du das nimmst, dann kannst du das haben und das haben. Und zusätzlich ist es sehr gut nachweisbar von der WADA, von der Anti-Doping-Verband. Also hey, lass einfach.
Ja, und gleichzeitig weißt du ja, dass es trotzdem immer wird Sportler geben, die das werden nehmen.
Safe. Aber ich habe das Gefühl, um den grossen Run auf das Mittel zu unterbinden, müsstest du eigentlich das machen.
Also das Beste wäre ja eigentlich, wenn so Agenturen wie die WADA in der Entwicklung quasi dabei wären. Also wenn die Einsicht in die Akten hätten, wenn die könnten parallel zur Entwicklung vom Mittel...
Ja, da sehe ich einfach wieder dein Problem mit dem Geld.
Ja.
Die WADA hat eigentlich kein Interesse an Gewinn in dem Sinn.
Also es ist ja ein Non-Profit, ja.
Non-Profit, das heisst, sie wollen einfach möglichst viel Bescheid wissen über das Mittel. Ja. Und ich habe das Gefühl, die Pharmaindustrie schafft nicht mit der WADA zusammen. Ich weiß nicht wieso, aber wieso sollte es auch?
Ja, eben, die Pharmaindustrie hat kein Interesse daran, aber in einem idealen
absolut.
Fall wäre die WADA involviert. Ja.
Was auch natürlich spannend wäre, um sich zu überlegen, wenn es 156 Mal mehr Sauerstoff kann binden als menschliches Hämoglobin, zu was ist denn der Mensch fähig?
Ja, und da wären wir wieder bei denen, wie haben die geheißen, die Doping-Spiele?
Wo wir mal
Folge darüber gemacht haben, ja.
Ah, ja, stimmt, die von dem Australier.
Ja. Boah, ich meine, dann könnte man es ja testen. Dann sehen wir es ja gerade. Das ist
eigentlich ja, voll. Ein perfekter Fall. Genau, wir haben dort darüber geredet, wie schnell der Mensch die 100 Meter wirklich laufen könnte. Die Frage ist halt, ob es jetzt nicht auch einfach im Ausdauersport mehr zu gut kommen würde. Weil prinzipiell anaerob bist du ja eigentlich nicht besser. Sorry, das sage ich jetzt wieder etwas, wo gefährliches Halbwissen ist. Aber ich bin mir sicher, dass du im Ausdauersport, wo du ja sehr viel auch über den Aerobi-Bereich machst, dort bist du natürlich besser. Und darum behaupte ich jetzt mal, und da könnt ihr mich ganz krass kritisieren, wenn das nicht stimmt, ich behaupte, der 100 Meter würde gar nicht so viel schneller werden, wenn jemand mit dem Wattwurm Hämoglobin dopen würde.
Dafür würden wir wahrscheinlich regelmässig
Marathon-Weltrekord sind. Ja. Ja, das wäre nicht, schön mit anzuschauen.
Ja, André, ich würde sagen, machen wir nicht zu lange beim Wattwurm weiter. Gehen wir zum Hauptthema, weil das ist dann wirklich interessant. Und eben, du hast schon angesprochen, es geht um den Jan Ulrich und sein Dopinggeständnis. Und viel mehr gehört dann nachher mit Einspieler.
Unser Thema von der Woche.
Genau, Jan Ulrich. André, was verbindest du mit dem Jan Ulrich?
Primär mal sein pinker Trikot, wo er bei der Telekom, oder wie hat es geheißen, sein Team?
Ja.
Die Deutsche Telekom. Ja. Die hatten so ein pinkes Trikot gehabt und seine orangen Haare, die er hatte. Und was verbinde ich sonst noch mit ihm? Auch Doping im Fall. Muss ich schon sagen, es ist auch trotzdem erst jetzige Geständnis, wo er eigentlich so ein bisschen am Lance Armstrong gleich gemacht hat.
Mhm.
Halt nicht auf so einer Bühne und auch vielleicht mit einem klein weniger grossen Bekanntheitsgrad. Und trotzdem, ja, habe ich schon damals irgendwie, also er ist ja auch in Dopingskandal verwickelt gewesen, um 2003, 2004 herum. Und natürlich habe ich das dort schon wahrgenommen als 7-Jähriger irgendwie.
Mhm.
Ja, du?
Im Fall ich auch. Ich habe für mich irgendwie so ein bisschen zurückgedacht an die Zeit, wo ich ein kleiner Bub war und mit meinem Papi Velorennen geschaut habe. Und dort war Jan Ulrich halt logisch ein Thema gewesen. Und ja, halt einfach das war auch gleichzeitig die Phase gewesen mit der ganzen Fuentes-Affäre und den Dopingfällen, die nach diesen Nahen rausgekommen sind. Irgendwie ist das für mich auch so eine Korrelation. Plus halt, für mich ist der Jan Ulrich in den letzten Jahren vor allem dadurch bekannt gewesen, dass er ja immer wieder für Skandal gesorgt hat. Aber zu denen kommen wir noch.
Ja.
Und ja, für mich ist das irgendwie auch so eine sehr polarisierende Figur gewesen. Aber umso mehr Interviews ich jetzt von ihm sehe und umso mehr ich so ihm ein bisschen zuhöre, umso mehr glaube ich so ein bisschen, er ist ja so ein bisschen ein Opfer von seiner Zeit gewesen.
Das ist
das sehr können wir nachher diskutieren. Das
ist eigentlich auf die zentrale Frage, wo ich das Gefühl habe, werden wir darum diskutieren. Der Jan Ulrich hat Tour de France gewonnen, wo wir zwei geboren worden sind.
Ich bin noch nicht mal auf der Welt gewesen.
Du bist noch nicht mal auf der Welt gewesen. 1997. Und eigentlich ab dem Tag ist er zumindest in Deutschland oder im deutsch sprechenden Raum der Gold gewesen im Velofahren. Er war 23 gewesen, wenn es mich nicht täuscht. Und ja, einfach ein unhuren, junger, sympathischer, schneller, lockerer Typ, wo ja einfach mit seiner Mentalität ganz Deutschland eingenommen hat. Und ja, leider ist es dann rausgekommen, dass er schon eigentlich während dieser Zeit getobt hat. Mhm. Und das hat er nicht mehr länger ausgehalten, sich das eigentlich mit dem zu leben und das zu verschwiegen. Und er hat darum vor, ja, eigentlich in dieser Doku, die ja bei Amazon Prime, glaube ich, jetzt rauskommt.
Ja,
und man kann es schauen, die Woche kommt es raus. Hat er dann das Geständnis gemacht und eigentlich sehr einen tiefen Einblick in seine Dopingzeit, dann in seine Zeit danach, wo es dann eben darum gegangen ist, wie er abgestürzt ist, ins Loch gefallen ist. Und dann schlussendlich, wie es auch dazugekommen ist, zum Geständnis.
Mhm.
Das alles wird in dieser Doku beschrieben. Und er war übrigens auch bei Gredig Direkt gewesen, im SRF. Das habe ich geschaut. Ich habe es wirklich das erste Mal, dass ich bewusst ein Gredig Direkt Serie eine Folge angedrückt habe und geschaut habe, weil sonst, ja, kann schon spannend sein, wenn du gerade dazu zappst.
Random Fun Fact zu Gredig Direkt. Gerade nach Gredig Direkt kommt damals das NZZ-Format.
Ja.
Und vor dem NZZ-Format wird eine Werbung eingespielt von meinem aktuellen Arbeitgeber.
Und da bist du drin?
Da sieht man mich.
Geil. Ja, schaut mal. Voll.
Ich meine, die Doku ist ja insofern interessant, dass er eben das Doping-Geständnis ableitet, nachdem er immer vehement bestritten hat, dass er gedopt hat.
Mhm.
Aber er erzählt ja dann, dass er schon im 96 angefangen hat mit EPO und später dann auch mit Wachstumshormonen und mit Cortison. Also ein Zitat aus dem NZZ-Interview, das er gegeben hat, ist ja, das war 1996 vor meiner ersten Tour de France. Damals begann das Doping mit EPO. Anfangs hatte ich Skrupel. Ich war naiv und ging von einem sauberen Sport aus. Natürlich habe ich mir das damit auch schön geredet.
Voll. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Zentrale, was er auch jetzt sagt, dass er wirklich er ist 23 oder noch jünger. Und ja, ist ein bisschen wie auch in das reingezogen worden. Er ist nie in den Radsport rein und hat gesagt, ich will jetzt dopen oder ich werde dopen, um besser zu sein, sondern für ihn war es immer so gewesen, er will einfach mindestens gleich gut sein wie alle anderen, um Chancengleichheit zu haben. Und das kaufe ich ihm auch voll ab.
Mhm.
Ich meine, so Ticketsportler, klar willst du besser sein, aber ich verstehe, wenn du mindestens die gleichen Voraussetzungen willst haben. Und
ja. Er sagt ja etwas Geiles in dieser Doku. Er sagt ja, du hast zu dieser Zeit müssen dopen, weil sonst war das wie wenn du zu einer Schlägerei gehst und der andere hat ein Messer.
Zu einer Schiesserei.
Eine Schiesserei. Und du gehst mit dem Messer, ja, so. Ja, genau so.
Also das ist wirklich ein krasses Zitat, weil ich glaube, das beschreibt die ganze Szenerie, der wilde Westen, die dort damals geherrscht hat, recht gut. Ich finde einfach, jetzt rückwirkend, da können wir später noch darüber diskutieren, er stellt sich selber schon sehr fest als Opfer dar, muss ich sagen.
Findest du, er stellt sich wirklich als Opfer dar? Weil ich finde, er redet ja sehr direkt darüber, dass er selber entschieden hat, zu dopen und das alles auch selber finanziert hat.
Das sagt er schon.
Wir wissen ja nicht, ob er da quasi einfach auch noch Leute schützt damit. Aber
also, ja.
Also in der Doku sagt er ja wirklich, hey, ich habe das für mich entschieden. Und ich habe das gemacht, weil alle anderen das gemacht haben, ja. Aber ich bin der, der entschieden hat, ich dope.
Das ist so, ja. Er sagt, er schlussendlich hat sozusagen den Stempel aufgedrückt und gesagt, es ist einverstanden. Aber was mir so ein bisschen wirklich, wie es mir rüberkommt und ich verstehe das auch, ich kann das verstehen. Er sucht nach einer Art Versöhnung mit der Radwelt.
Er aber versucht mit sich selber.
Mit sich selber. Er will, dass die Leute das verstehen, wieso er die Entscheidung getroffen hat. Mhm. Ich glaube, das ist ihm mega wichtig.
Ja.
Und ja, ich meine, klar, er ist deutsch sprechend, aber ich kann mich jetzt nicht beim Lance Armstrong erinnern, dass er jemals auch so, wie sagst du, menschlich und selbstkritisch und einsehend das erklärt hat, weil der Lance Armstrong ist ja noch viel ein schlimmerer Typ gewesen. Er hat ja eigentlich nicht nur getobt, sondern auch noch Teamkollegen, eine Art, ja, nicht misshandelt, aber
ja, er hat einfach das Netzwerk aufgebaut.
Er war eigentlich der Teufel auf Rädern gewesen. Und ich würde sagen, beim Jan Ullrich, so wie es mir jetzt überkommt, ist es zumindest so gewesen, dass er schon noch einen menschlichen Verständnissinn hatte für das Ganze und sich auch wegen dem jetzt so schlecht gefühlt hat.
Mhm. Ja, und ich glaube, viel hat eben das damit zu tun, dass er dann an dem Druck gescheitert ist, wo der Ruhm mit sich gebracht hat. Er redet ja dann auch davon, dass, wo er dann aufgehört hat, in eine Drogenabhängigkeit abgerutscht ist, wo ja auch mit mehreren Klinikaufenthalten verbunden gewesen sind und dass er auch, wenn ich das richtig verstanden habe, den Kontakt zu seiner Familie verloren hat, zu seinen Kindern, zu seiner Frau, dass er auch eine Alkoholsucht hatte. Und er betont ja dann auch immer wieder, dass ihm das gute Umfeld gefällt hat und die Ehrlichkeit und darum will er die Erfahrungen teilen und das ist einfach auch Teil von dem Heilungsprozess und von dem Selbstkritischen, den wir angesprochen haben.
Ja, also ich finde, das mit der Sucht und mit dem Absturz muss er eigentlich nicht mal so genau erklären. Das ist für mich wie gegeben, wenn du so etwas zu verbergen hast. Ich meine, du hast das grösste Velorennen der Welt gewonnen und hast immer ein das Gefühl, irgendetwas muss ich noch dazu sagen. Irgendetwas, jetzt, zumindest zu der Karriere. Übrigens, er hat ja gesagt, er hat es gleich verdient, durch die France zu gewinnen, weil eigentlich alle anderen ja auch dopt gewesen sind und er trotzdem eigentlich der Beste mit Doping war. Ja. Oder? Und ja, wenn du so etwas jahrelang musst zurückhalten und eben nicht mal kannst vielleicht deine Ängste wirklich anvertrauen oder mit denen besprechen, ich glaube, dann ist es gegeben, dass du so ein Loch drauf gehst, ja.
Ja, und eben gerade in Anbetracht von seinen Aussagen zum Thema Druck, konkurrenzfähig zu bleiben und die Verbreitung von Doping in dieser Ära, würde ich gerne mit dir schnell diskutieren, inwiefern für Athleten für ihre Entscheidung zum Doping verantwortlich sind und wie man das kann irgendwie ethisch vereinbaren. Ich meine, gerade du als Profisportler.
Also mir würde es nie in den Sinn kommen, bewusst etwas zu nehmen, um besser zu sein. Aus dem Grund, was es für Folgen hätte.
Das heisst,
die soziale Ächtung nachher, wenn es rauskommt. Der Druck, wenn es eben noch nicht rausgekommen ist, aber du musst mit dem leben. Mhm. Einfach alles, die Leute, die dich jemals unterstützt haben. Zum Beispiel nur schon, ich habe mir letztens überlegt, hey, look, in Zukunft würde ich sicher irgendwann an einem Sportclub beitreten, sagen wir am Panathlon Club Zug, wo alles ehemalige Sportler und Sportlerinnen sind. Und du gehst mit denen zu Nacht essen, einst im Monat. Du verstehst dich nur so gut, weil einfach alle wissen, hey, das ist ein ähnlicher Typ wie ich. Und wenn jetzt die wüssten, oder die erfahren, dass du eigentlich beschissen hast und das genommen hast, hey, ich glaube, das wäre für mich wirklich die grösste Abschreckung, um das nicht zu machen. Und dann kommen noch die gesundheitlichen Folgen. Würde ich mir jetzt eher auf die zweitrangig tun. Also für mich ist es primär die soziale Ächtung, die du nachher würdest erleben. Mhm. Ich glaube, das ist das, was mich abhalten. Es muss mich ja nichts abhalten davon, aber...
Ja, aber ich weiss, was du meinst.
Ja.
Aber gleichzeitig kann man ja auch argumentieren, er... Und das immer wieder beim Produkt von seiner Zeit. Er hat ja gewusst, schon damals, dass andere auch dopen. Mhm. Und du musst konkurrenzfähig bleiben. Und der einzige Weg, wie du kannst konkurrenzfähig bleiben, ist, indem du auch dopst. Und das ist ja auch
das
wieder ein Spannungsfeld.
Das ist eben die Scheiss-Situation.
Ja.
Ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Das ist wie ähnlich, wenn jemand vielleicht... ja, Suizidgedanken hat. Du bist so, hey, eigentlich wollte ich mir ja, das ist vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber das ist wie so, ich vergleiche das amis, wenn jemand sich umbringen will, kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja.
Weil ich einfach noch nie in dieser Situation war, zum Glück. Und gleich kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt würde dopen, weil ich einfach so weit weg von dieser Situation bin.
Yeah.
Obwohl ich Spitzensportler bin, ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, dass wenn du musst dopen, dass du gleich gut bist.
Aber ist nicht wie die Grundvoraussetzung von dir jetzt in dem Fall ein bisschen anders als im Radsport von den 90er und 2000er? Weil du gehst ja davon aus, dass alle deine Konkurrenten sauber sind. Es gibt ja kein systematisches Doping innerhalb des Rudern.
Nein, das gibt es nicht.
Und im Radsport war es ja ein offenes Geheimnis, dass gedopt wurde. Dass das ganze Netzwerk dahinter hatten, wo das gefördert
hat. Also haben. Wenn ich es so kann sagen, dann würde ich jetzt behaupten, wenn ich damals dort drin gewesen wäre, dann würde ich jetzt sagen, ich könnte es mir vorstellen zu dopen.
Weil ich glaube eben, ich auch. Also,
das ist ja wie, sagen wir, zu Nazi-Zeiten.
Yeah.
Jetzt sagen auch alle, Bro, ich könnte das nicht. Aber wenn du in einer Gesellschaft lebst, wo einfach dein Nachbar so denkt, deine Schwester so denkt, dein Vater so denkt, dein bester Freund so denkt, am Schluss ist es extrem schwierig, dieser Propaganda zu widerstehen. Mhm. Das ist auch das Gleiche wie im Velosport mit dem Doping. Zu dieser Zeit wahrscheinlich.
Ja, ich weiß, was du raus willst. Ja, ja. Also nicht ganz vergleichbar, aber ich weiß, also vom Prinzip her ist es
Prinzip, das Prinzip, ja, ist das Gleiche. Ist das Gleiche.
Ja, ja. Ja,
eben. Du kannst es nicht aussuchen.
Ja, und ich meine, eben, du hast ja schlussendlich die Phase von 5 bis 10 Jahren, wo du weißt, du könntest theoretisch gewinnen. Und wenn du das dreckige Spiel nicht mitmachst, wirst du sowieso nicht gewinnen. Und ja, schlussendlich hängt ja dann so ein riesen Rattenschwanz an dem Erfolg, dass du, wie musst du sagen, so, boah, also weißt du, was ich wollte sagen ist, ich verstehe irgendwo durch, dass die Radfahrer zu dieser Zeit getobt haben. Das macht es nicht okay. Mm. Das, im Gegenteil, es ist ja einfach ein riesen Fehler vom Radsport allgemein oder ein riesen Makel, der im Radsport immer wird nachhängt. Ich glaube, wir werden auch in 50 Jahren noch über die Doping-Ära reden. Aber gleichzeitig verstehe ich das Individuum, wo Teil von dem System war und wo sich hat müssen an die Anführungs- und Schlusszeichen Spielregeln halten, um kompetitiv zu sein.
Ja, ich kann es auch auf eine Art und Weise verstehen. Und gleich, wenn jetzt das siehst, wie schlimm das für ihn war und auch Konsequenzen, dann müsstest du doch sagen, hey, look. Ich glaube, in dem Moment wäre es schwierig gewesen, auszusteigen. Aber dafür wären die nächsten 25 Jahre einfach viel chilliger geworden.
Ja.
Und das kannst du halt nicht wissen. Ja.
Jetzt ist dann wieder eine Frage von der Prioritäten, oder? Wo setzt du Prioritäten? Willst du den Erfolg kommen, was wollen? Oder tust du quasi andere Sachen in deinem Leben höher wertschätzen, wie deine Gesundheit, wie deine...
Also hast du in dem Fall Sympathie jetzt zum Doper Jan Ullrich?
Ja, perverserweise ja. Weil ich einfach glaube, man hätte zu dieser Zeit wie keine andere Wahl gehabt, hätte man wollen Erfolg haben. Weil es ist wirklich ein bisschen so, was er sagt. Du gehst zu einer Schiesserei mit einem Messer. Und du wirst einfach gefressen, wenn du im Haifischbecken, wenn du nicht mitmachst.
Mm.
Also es ist, ja, keine Ahnung. Aber anyway, ich glaube, wir können uns auch im Kreis drehen. Was noch wichtig wäre, er redet ja immer über das Umfeld. Also er sagt ja, dass er ein sehr schlechtes Umfeld hatte. Sowohl zu Radsportzeiten wie auch nachher. Glaubst du, wenn er ein besseres Umfeld gehabt hätte, wäre er kein Doper geworden?
Gut, eben wie es mit der Familie ausgesehen hat, das ist sehr schwierig zu sagen. Was ich vor allem noch wichtig fände, ist, dass eben zum Beispiel Teams, die aktiv systematisch Doping betrieben haben, dass die auch wie nachher vielleicht noch eine Verantwortung übernommen hätten bezüglich ihren Athleten. Weißt du, das klingt mega komisch, weil wahrscheinlich sind die hure pisst aufeinander gsi. Das Team, Teamleitung, Teamarzt, Athleten, die haben nicht mehr miteinander zu tun haben. Aber eigentlich müsstest du doch wie sehen, hey, look, wir haben den Scheiß irgendwie auch eine Art zusammen gemacht. Und jetzt sollten wir vielleicht aneinander auch helfen, um da aus dieser Situation rauszukommen. Also ich habe das Gefühl, was wichtig gewesen wäre, einfach während der Zeit, wo er vielleicht ja, allein war, dass ja, das Team, ehemalige Teamkameraden, jetzt hat er ja den Kollegen gefunden im Lance Armstrong, halt erst sehr spät.
Mhm.
Und eigentlich das Paradoxon ist ja, dass sie eigentlich die grössten Gegner gewesen sind. Und jetzt eigentlich durch das Dopen oder das gemeinsame Dopen zu besten Freunden geworden sind.
Ja.
Also es klingt so behindert, aber es ist so. Aber ich glaube wirklich, ja, während dieser Zeit mehr Unterstützung von den Leuten, die ihn in diese Situation reingebracht haben, wäre angebracht gewesen.
Mhm. Ja, und gleichzeitig wird sich wahrscheinlich niemand im Nachhinein etwas ankreiden lassen.
Voll, niemand will mit dem etwas zu haben, ja.
Weil es ja nicht nur soziale Konsequenzen hat, also die soziale Ächtung, sondern wahrscheinlich auch juristische.
Ja, klar, ja.
Entsprechend, ja, ist es einfacher gewesen, Bauernopfer zu leisten, als dass man wirklich ja, Verantwortung übernimmt. Mhm. Weil man weiß ja im Nachhinein, dass das nicht von den Fahrern allein gekommen ist, sondern dass das halt eben, wie gesagt, das ganze Netzwerk um Dopingärzte, wie aber auch Teamverantwortliche und so weiter, Sponsoren teilweise auch, dafür verantwortlich gewesen sind.
Wie siehst du das mit der Tour de France, die er gewonnen hat? Hat er die für dich gewonnen?
Also er ist ja noch rechtsmässig.
Rechtsmässig ist er noch der Sieger. Ja. Und er tut sich auch sehr fest an dem klammern, das habe ich gemerkt. Also wenn du das schaust, dann merkst du, wie fest er noch an dem hängt.
Mhm.
Obwohl er eigentlich weiss, rein theoretisch könnte es sein, dass das jetzt aufgrund von dem Geständnis, was ja beim Lance Armstrong passiert ist, dann
aberkannt wird. Ja.
Aberkannt wird. Und der Lance Armstrong hat fucking 7 Tour de France
Sieger. Gut, der behauptet ja auch immer noch, er sei 7-fach Tour de France Sieger. Und er ist stolz drauf. Also, dem kannst du ja auch
ja, quasi stimmt seine schon.
Meinung nicht ändern. Aber ja, es ist eine wirklich gute Frage. Sag mal du, was du denkst. Ich muss mir das
also was ich muss sagen ist, ich habe in letzter Zeit auch oft wieder Lance Armstrong Videos auf YouTube geschaut von seinen besten Zeiten. Jetzt auch wieder von Jan Ullrich, seit das rausgekommen ist. Also irgendwie hat es doch eine Faszination auf mich, wie gut sie gewesen sind. Obwohl ich weiss, dass die beiden brutal geladen gewesen sind.
Ja.
Irgendwie übt es eine Faszination aus und darum bin ich irgendwie auch fasziniert von einem Tour de France-Sieg, obwohl ich weiss, dass es mit illegalen Mitteln passiert ist.
Mhm.
Auch aus dem Grund, weil ich nicht annehme, die anderen sind ja auch geladen gewesen.
Ja.
Erster Grund. Zweiter Grund, weil die Person dahinter mich auch auf eine Art und Weise fasziniert.
Ja.
Lance Armstrong eben, ist ein sehr spezieller Mensch und hat einen Charakter, positiv oder negativ, aber dem schaust du einfach zu, wenn er Velo fährt. Dem hörst du einfach zu, wenn er etwas sagt. Und
das ist
ich
so,
habe das Gefühl, Jan Ullrich war genau so ein Fahrer gewesen. Der hat auch einen Stil gehabt, den die Leute gerne gesehen haben.
Mhm.
Und aufgrund also so von dem
im Sitzen
genau,
aufgerösselt ist und alle anderen sind am Start gewesen. Das, genau, das ist schon krass, wenn du so die Videos siehst.
So Sachen faszinieren mich eben doch und darum habe ich irgendwo noch einen leichten Hoffnungsschimmer, dass doch noch eine gewisse Fairness geherrscht hat.
Mhm.
Ich habe wirklich die Hoffnung, dass sich der Jan Ullrich den Titel 1997 verdient hat und dass das ja, dass irgendwo auch eine Gleichheit geherrscht hat und darum habe ich eine Art wie, ja, hoffe ich, dass ihm das noch dass das wirklich ihm gehört. Aber hey,
ja.
Eigentlich bist du auch einfach selber. Also ich muss auch irgendwo sagen, irgendwo bist du selber geschuld.
Ja.
Aber es klingt brutal hart, aber irgendwo bist du selber geschuld.
Also ich glaube, was man sicher kann sagen, die Glaubwürdigkeit von dieser Ära ist ja tendiert gegen null. Also alles, was in den 90er Jahren und Anfangs 2000er rausgefahren wurde,
ja,
ist, dürfen wir glaube ich zu Recht hinterfragen.
Eigentlich müssten alle, die dort mitgefahren sind, genau so ein Geständnis abgeben, ein ehrliches. Dann könntest du einfach rekonstruieren, wer ist wirklich wie gut gewesen, wer hat tobt, wer nicht. Und dann, yeah, könntest du sozusagen einfach herausfinden, hey, okay, der Jan Ullrich hat das wirklich verdient gehabt.
Ja, aber ich habe mal irgendwo, ich weiß, das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, von welcher Tour de France und ich weiß nicht, aus welchem Jahr genau. Aber dass irgendein Jahr aus den Top 100 die ersten 80 oder mehr mit Doping in Verbindung gebracht worden sind. Also es zeigt auch so ein bisschen,
ja,
auf. Eben, das ist das, was du sagst. Es ist ja so, wie so durchs Übel Doping dann wieder eine Chancengleichheit rum gewesen. Klar, kannst du argumentieren, ein paar Leute haben besseres Doping gehabt, ein paar Leute haben mehr Geld gehabt, mehr Erfolg.
Ja,
entsprechend haben sie noch besser können dopen, bla bla bla. Aber sagen wir so, ich gehe jetzt auch einfach davon aus, dadurch, dass Glaubwürdigkeit gegen Null tendiert und dass wahrscheinlich die allermeisten auch in Doping involviert gewesen sind, ist es wie so, ja, was willst du machen? Wenn alle beschissen, dann beschisst keiner mehr. Also es ist so, ja, easy. Dann lönt ihm doch den Titel. Und dann, ja, finde ich einfach, muss man offen darüber reden, dass halt all die Titel aus dieser Epoche, unwahrscheinlich, sind wir ehrlich, auch schon vorher. Also,
ja, und auch noch nachher.
Und auch noch nachher immer mit dem Manko Doping werden, genau, in Verbindung gebracht werden. Und von dem her, ja. Voll.
Um ein Fazit zu ziehen, hast du das Gefühl, der Jan Ullrich hat das Richtige gemacht mit dem Geständnis? Hat er ein bisschen mehr also Verständnis bekommen, Sympathie gewonnen.
Sympathie gewonnen, 100%. Also,
beziehungsweise in seiner Situation hättest du das Gleiche gemacht?
Ja.
Okay.
Ja, also sind wir ehrlich. Also, wir können noch so viel darüber reden, von wegen Ehrlichkeit im Sport und Fairness und keine Ahnung was. Aber ja, es ist so, wenn alle anderen beschissen, dann musst du auch beschissen. Also, ja. Also,
ist sehr einfach gesagt.
Was mir geholfen hätte, wäre wahrscheinlich gewesen, wenn er das noch zu aktiven Zeiten gesagt hätte oder gerade nach der Karriere. Aber das hätte ihm so viel Probleme gebracht. Da verstehe ich auch, dass er es erst jetzt macht.
Ja, ich finde, ich bin mit dir einverstanden. Er hat sicher Sympathie gewonnen. Ich glaube, er hat aber auch sehr viele Menschen definitiv enttäuscht.
Ja.
Viele haben es geahnt, aber haben eben noch den gewissen Hoffnungsschimmer gehabt. Aber ich finde es gut, dass das jetzt auf dem Tisch ist, dass alle Bescheid wissen. Und ich glaube, für ihn ist wirklich persönlich ein Neustart jetzt möglich. Und ich auch wenn er getobt hat, auch wenn er sozusagen das höchste Gesetz vom Sport missachtet hat, mag ich ihm jetzt gönnen, dass er das neu aufbauen kann und wieder eigentlich Freude am Velofahren darf haben. Das mag ich ihm gönnen.
Ja. Und ich würde gerne mal auf ein Bier mit ihm. Ich glaube, das wär hure witzig.
Ja, safe. Das wäre mega
aber
spannend.
Aber ja, eben mit Alkoholsucht sollte man vielleicht nicht dazu verleiten.
Voll, auf einen Tee.
Auf einen Tee. Gehen wir auf einen Tee. Tee.
Auf einen Tee mit dem Jan Ulrich. Auf einen Tee mit dem Jan Ulrich.
Das ist ein geiler Folgetitel.
Genau. Ja, und ich würde sagen, Oski, du darfst die Folge ausleiten. Also, außer du willst noch etwas abmoderieren, dann wäre ich jetzt dran. Gut. Ja, merci, wenn ihr bis da hier dabei gewesen sind. Grosser Respekt an dieser Stelle. Es hat sicher einige Stellen gegeben, wo wir heute ein bisschen verwirrt geredet haben.
Ja, kann man sagen.
Aber hey, wir geben uns das Beste, es gehört dazu. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das kannst du auf Apple Podcast und auf Spotify. Wie auch auf Spotify 5-Sterne-Bewertung. Wie immer sehr erfreulich. Und ja, wir versuchen jede Woche das Beste aus dem Sport für euch zusammenzustellen und die besten Gäste und die lustigsten Geschichten zu präsentieren.
Genau, und folgt uns auf Instagram, da findet ihr uns unter voll-podcast. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, treibt viel Sport, bleibt gesund und nehmt kein Doping. Bis nächste Woche.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.